Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich weiß gar nicht, muss ich mir noch irgendein Aufnahmegerät anstecken oder bin ich einfach... Ihr sollt es ja auch lernen, ne? Man braucht das nicht nochmal nachhören. Der zweite Johannesbrief ist unser Predigttext heute und ich möchte euch bitten, wenn ihr eine Bibel dabei habt, ob analog oder digital, sie aufzuschlagen oder anzutappen. Zweiter Johannesbrief und wir wollen den ganzen Brief lesen, die Verse 1 bis 13 und ich lese den Predigttext aus der Elberfelder Übersetzung. Der Älteste der auserwählten Frau und ihren Kindern, die ich liebe in der Wahrheit, und nicht ich allein, sondern auch alle die, die die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt, und sie wird mit uns sein in Ewigkeit. Es wird mit euch sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich einige von deinen Kindern in der Wahrheit wandelnd gefunden habe, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Und nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schriebe, sondern das, was wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben sollen. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommt bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Gebt Acht auf euch selbst, damit wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Obwohl ich euch so vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Amen. Lasst uns noch beten. Ja, Vater, wir preisen dich für dein herrliches Wort, das du uns gibst, das uns leuchtet in unsere Finsternis hier in dieser dunklen Welt. Und ich möchte dich bitten, dass dieses Wort wirklich unsere Herzen öffnet, dass wir mit offenen Augen es sehen und verstehen und erfassen dürfen, das Wort des Lebens, das du zu uns sprichst. Und ich möchte dich bitten, dass es tief in unsere Herzen hineinsickert, dass es unsere Leben verändert, sodass wir dich verherrlichen mit allem, was wir sind und einander lieben und mit Liebe begegnen, wie es sich gebührt, Herr. Nur du kannst es tun und deswegen bitte ich dich um dieses Wunder, dass dein Geist heute abermals mit seinem Schwert kämpft und streitet für die gute Tat, Herr, dass wir, Herr, dir ähnlich werden. Amen. Stell dir vor, es ist Krieg in unserem Land. Der Feind steht vor der Tür und ein jeder Mann muss eingezogen werden, um ihn zu bekämpfen. Du bist Familienvater und du sitzt am Tisch abends beim Abendbrot ein letztes Mal mit deinen Kindern und deiner Frau vor dir. Du weißt, der Krieg ist aussichtslos, es sieht sehr schlecht aus. Aller Wahrscheinlichkeit wirst du an der Front sterben. Wie würdest du dich fühlen an diesem Abend? Was wären die letzten Worte, die du deinen Kindern mitgeben wollen würdest? Und lass mich dich fragen, nicht nur, was wäre die Botschaft, die du in diesem Moment weitergeben würdest? Was sollten diese Worte auch in Jahren noch in deinen Kindern bewegen, wenn sie an dich denken oder an diese Worte? Welches Gewicht sollten sie haben? Das ist eine abstrakte Geschichte für uns, aber für viele ist das die bittere Realität dieser Situation. Die müssen sich tatsächlich diese Frage stellen, was sage ich und welchen Wert wird es für unsere Kinder haben? Wer das ebenso erlebt hat, ja vielleicht noch sehr viel intensiver, das ist unser Herr Jesus Christus. Wir lesen vom letzten Abendmahl, was er seinen Jüngern mitgeteilt hat in Johannes 15, die Verse 9 bis 13. Da heißt es, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Denn größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Christus saß dort im Abendmahl, am letzten Abend, bevor er in die Schlacht zog, um zu sterben, um das Leben zu garantieren für die, die er liebt. Und seine Botschaft war das. Ich liebe euch so sehr und nichts wünsche ich mir mehr, auch wenn ich abscheide, als dass ihr in der gleichen Liebe einander weiterliebt und begegnet. Und kurz darauf sagt er aber auch und warnt er davor, dass das in eine Welt hineingesprochen wird, die voller Lieblosigkeit ist. Er warnt die Seinen, er sagt ihnen ab Vers 18, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von dieser Welt seid, sondern ich euch aus dieser Welt heraus auserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Ihr sollt euch so sehr lieben, weil euch so viel Hass in dieser Welt begegnet. Ihr seid alles, was ihr habt. Ihr müsst aneinander festhalten. Der Apostel Johannes saß in diesem Abend dabei. Der hat diese Worte Jesu gehört und der hat die verinnerlicht. Der hat die nie vergessen. Jahrzehnte später, quasi so relativ am Ende seines Lebens, greift er genau die gleiche Botschaft letztendlich in seinem zweiten Johannesbrief auf. Dort schreibt er an Christen, die er ebenfalls unendlich lieb hat. Und er möchte sie ebenfalls an diese Botschaft Jesu erinnern. Und ich möchte mit euch das Ganze aus drei Gesichtspunkten betrachten, den Text in drei Teile teilen. Wir wollen uns erstens anschauen, wo die Liebe entspringt. Das sind die Verse 1 bis 3. Dann wollen wir anschauen, wie die Liebe sichtbar wird. Das sind die Verse 4 bis 6. Und dann wollen wir schauen, was die Liebe zerstört. Das sind die Verse 7 bis 13. Lasst uns direkt mal in unseren ersten Punkt einsteigen und schauen, was die Verse 1 bis 3 über den Ursprung oder das Fundament der Liebe sagen. Johannes schreibt hier an Menschen, die er gut kennt, die ihm vertraut sind. Und das wird schon deutlich an der Art und Weise, wie er den Brief beginnt, welche Wertschätzung und Nähe er ausdrückt. Er nennt sich selbst der Älteste und er schreibt denen, die er liebt, in der Wahrheit. Sie kennen sich gut, er liebt sie in der Wahrheit. Und die Empfängerin oder der Empfänger dieses Briefes wird genannt die auserwählte Frau und ihre Kinder. Und damit meint Johannes vermutlich nicht eine konkrete Frau, sondern eine Gemeinde und die Mitglieder eben dieser Gemeinde. Er grüßt eine Gemeinde, die er kennt. Denn das Ganze korrespondiert mit Vers 13, wenn ihr mal ganz am Ende dieses Briefes schaut. Es grüßen euch die Kinder deiner auserwählten Schwester. Auffällig ist, dass Johannes hier zweimal diesen Begriff auserwählt gebraucht. Wie wer? Genau, Jesus beim letzten Mal, als er zu seinen Jüngern sagt, weil ich euch aus dieser Welt heraus auserwählt habe. Diese Formulierung, die hier Johannes am Anfang gebraucht, die Jesus am Ende gebraucht hat, die spricht von Gottes absoluter Gnade, Annahme und Hingabe. Er hat sich eine Braut erwählt, für die er bereit war zu sterben. Und diese Braut, was hier mit Frau in meiner Elberfeld übersetzt wird, heißt aber eigentlich wörtlich tatsächlich gar nicht Frau, sondern was hier eigentlich steht im griechischen Text, ist das Wort Herrin. Das ist der Feminin von Kyrios, Kyria. Er schreibt der Herrin, und die Herrin ist eben das, was uns im Neuen Testament beschrieben wird, was zum Herrn gehört. Die Herrin gehört zu ihrem Herrn. Und das greift der gleiche Johannes in der Offenbarung so wunderschön auf. Er spricht in Offenbarung 19 von der Braut des Lammes, die dort dargestellt wird in reinen, glänzenden Gewändern, herrlich, wunderschön. Und ihr Mann, ihr Gatte, ihr Herr, der wird dort benannt als der König der Könige und der Herr der Herren. Johannes erinnert hier also die Leser gleich zu Beginn daran, dass sie von Gott auserwählt sind, dass sie durch Christus einen Stand der Ehre empfangen haben und dass sie geliebt sind und geborgen sind in dieser Liebe. Und es ist für Johannes keine romantische Träumerei, die er hier einfach so daher redet, sondern das wird ganz praktisch hier, wenn wir weiterschauen, eben in diesen Begriffen Wahrheit und Liebe. Johannes zeigt ganz konkret, was das hier heißt. Wahrheit und Liebe gehören für ihn zusammen. Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Es sind zwei, könnte man sagen, Schienen, die stetig parallel laufen für ihn und immer zusammengehören, und gemeinsam tragen sie die Gemeinde. Wahrheit geht nicht ohne Liebe, Liebe geht nicht ohne Wahrheit. Dieses Wort Wahrheit, das taucht dreimal hier auf. In den ersten beiden Versen. Er sagt, er redet zu denen, die er liebt, in der Wahrheit. Und dann betont er, aber nicht nur er liebt sie in der Wahrheit, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben, lieben sie, diese Gemeinde. Und diese Wahrheit bleibt in uns und wird mit uns sein bis in Ewigkeit. Liebe ist für Johannes der Ausdruck einer echten geistlichen Gemeinschaft, und zwar zwischen allen Christen. Und diese Liebe und diese Gemeinschaft gründet sich auf der unveränderlichen Wahrheit des Evangeliums. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Gemeinde nicht einfach nur irgend so ein Kulturverein ist. Wir sind kein Fußballverein, nur weniger sportlich und dafür ein bisschen religiöser oder sonst was. Wenn wir ins Neue Testament schauen, an anderer Stelle, zum Beispiel in 1. Timotheus 3, Vers 15, dann wird uns deutlich gemacht, die Gemeinde ist fundamental der Ort der Wahrheit in dieser Welt. Paulus spricht davon, dass die Gemeinde Säule und Grundfeste der Wahrheit ist. Wir sind der Ort, wo Wahrheit hinausstrahlt, wo das Prinzip der Wahrheit so relevant, so zentral ist, dass es die Gemeinde definiert. Und im Umkehrschluss wird deutlich gemacht, wo auch immer man sich nicht schart um die Wahrheit, sich nicht kümmert um Wahrheit, nicht ringt um Wahrheit, ist Gemeinde Gottes nicht vorhanden. Es ist eine Gemeinschaft, die sich sammelt um die Wahrheit. Und diese Wahrheit ist nicht eine Wahrheit, die kraftlos bleibt, sondern die immer, wenn sie aufgesogen wird, reflektiert wird in Liebe. Warum ist das Wort Wahrheit für Johannes so wichtig, dass er es hier dreimal erwähnt? Und was hat es mit Liebe zu tun? Warum ist Liebe so wichtig? Warum sind das so zentrale Begriffe für Gemeinde, für Christsein? Erstens, weil Gott selbst eben diese beiden Begriffe verkörpert. Hat Jesus nicht gesagt, sich vorgestellt als ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Genau das hat er getan. Und als Jesus der Frau am Jakobsbrunnen begegnete und mit ihr über Anbetung geredet hat und deutlich gemacht hat, es geht da nicht um Orte oder sonst was, hat er da nicht gesagt, Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Es gibt keine Anbetung in der Bibel ohne Wahrheit. Wahrheit ist so zentral fürs Christsein, das Streben nach Wahrheit, weil Gott Wahrheit ist und nur in Wahrheit angebetet werden kann. Und Gleiches stimmt übrigens auch in Bezug auf Liebe. Gott ist Liebe. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8 heißt es, jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Na, das ist DNA von Gott und wer liebt, der trägt diese DNA, weil er aus Gott geboren ist. Und wer nicht liebt, der hat Gott niemals erkannt. Seht ihr, das Erste, warum das so wichtig ist, für Gemeinde, Wahrheit und Liebe ist, weil das Gott ist. Und wenn du Gott in der Mitte haben willst, dann musst du verkörpern, was Gott verkörpert. Und das Zweite, Gott ist nicht nur Wahrheit und Gott ist nicht nur Liebe, es sind exakt die beiden Dinge, die uns zuströmen im Evangelium. Und das ist, was wir hier in Vers 3 sehen, wenn wir in unseren Text reinschauen. Es wird mit euch sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters. Und wie kommt das Ganze dir zuteil? In Wahrheit und Liebe. Es ist wichtig, dass wir hier sehen, die Formulierung, auch wenn das am Anfang dieses Briefes steht, das ist nicht einfach nur so ein Grußwort, ne? Wie wir halt auch so grüßen, grüß Gott oder so. Das ist eine Verheißung, die hier ausgesprochen wird. Hier steht nicht, ich wünsche euch das Ganze, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott und das alles in Wahrheit und Liebe, sondern er sagt, es wird euch Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott zuteil und unserem Herrn Jesus Christus in Wahrheit und Liebe. Es wird. Das ist genau das, was das Evangelium bringt. Gnade, Barmherzigkeit und Friede, oder? Und diese Gnade, Barmherzigkeit und Frieden, die gründen sich in Gottes Liebe zu dir. Und diese Liebe Gottes kam zu dir im Wort der Wahrheit des Evangeliums. Seht ihr, wo die Wahrheit des Evangeliums verkündet wird, wo sie bewahrt und geglaubt wird, da entsteht Liebe. Und das macht Gemeinschaft aus. Bevor wir uns jetzt deutlich machen in den Versen 4 bis 6, wie das Ganze praktisch aussehen soll für uns, ist es ganz arg wichtig, dass wir das verstehen, was Johannes hier macht zum Beginn dieses Briefes. Er hält uns erst die Identität von Gemeinde vor Augen. Er macht deutlich, dass wir die auserwählte Herren sind, dass der Herr uns mit unendlicher Würde und Gnade beschenkt hat auf Grundlage seiner Wahrheit und seiner Liebe und dass die Gemeinde selbst Fundament und Träger von Wahrheit und Liebe in einer verlogenen und hasserfüllten Welt ist. Das ist ganz arg wichtig, dass wir das verstehen. Und wenn wir jetzt in den Versen 4 bis 6 reinschauen, dann wird uns sichtbar oder deutlich gemacht, wie diese Liebe sich praktisch auswirkt. Wahrheit und Liebe sind ja irgendwo so abstrakte Begriffe, kann man jetzt so sagen, ja, Wahrheit und Liebe soll bei euch wichtig sein. Was heißt es denn eigentlich konkret? Wie wird das Ganze praktisch? Schaut mal mit mir in Vers 4. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich einige deiner Kinder in der Wahrheit wandelnd gefunden habe. Das ist doch irgendwie eine schräge Formulierung, oder? Wie kann man denn jemand in der Wahrheit wandeln finden? Was soll das heißen? Und warum macht es dem Johannes eine so große Freude? Ich habe mich sehr gefreut, dass ich einige deiner Kinder in der Wahrheit wandelnd gefunden habe. Wahrheit wird praktisch und sichtbar in dem, was wir sagen, in dem, was wir denken und in dem, wie wir handeln. Oder, um das Ganze wieder zu umschreiben, in der Art und Weise, wie wir mit Wort und Tat lieben. Das ist eben die Verknüpfung, was wir ja hier in den Versen 1 und 3 hatten. Liebe und Wahrheit. Johannes freut sich nicht darüber, wenn er irgendwelche Zahlen, Erfolge, Statistiken oder sonst was über Gemeinden sieht. Er freut sich auch nicht darüber, wenn Christen irgendwie scheinfromm daherkommen und man weiß es ich, was alles Tolles über ihre Rechtgläubigkeit mitteilen kann. Worüber er sich freut, wenn er an die Christen denkt, denen er hier schreibt, wenn er an ihr Zeugnis denkt, dann ist es das Zeugnis der Liebe. Das ist die geistliche Frucht, die er an ihnen erkennt. Und wenn er das sieht, ist es für ihn etwas so Herrliches, dass er das mitteilen muss. Es erfüllt sein Herz. Und ich kann das nachvollziehen, wenn ich darüber nachdenke. Denn, ihr Lieben, denkt mal darüber nach, gibt es eigentlich etwas Schöneres, als jemanden zu sehen, der wirklich mit seinem ganzen Leben einfach Christus widerspiegelt? Ich habe immer mal wieder so Begegnungen gehabt mit so richtigen, wo ich sagen würde, so richtige Christusmenschen. Und wenn du siehst, wie sie einfach leben, und zwar in Christus, und er ist ihr Ein und Alles, das ist einfach das Schönste und das Herrlichste. Wahre Heiligkeit, wahre Demut, wahre Barmherzigkeit, all diese Früchte von Wahrheit und Liebe, die sind etwas so Herrliches, etwas so Schönes anzusehen, vor allen Dingen im Kontrast zu dieser Welt. Jesus verändert Herzen durch die Wahrheit. Das Wort wandeln, was hier gebraucht wird, wenn es hier heißt, Menschen, die in der Wahrheit wandeln, das ist nicht etwas, was ich jetzt einfach mal so bewusst tun kann. So, heute mache ich das jetzt einmal oder das ist jetzt mal für die nächsten 10 Minuten meine Aufgabe. Ich bin jetzt mal ein bisschen in der Wahrheit unterwegs oder so. Dieser Begriff wandeln ist ein Partizip im Text und meint eigentlich etwas Beständiges. Das ist die Art und Weise, wie diese Menschen sind. Das tun die nicht einfach jetzt ganz bewusst, sondern so sind die einfach. Und so sind die, weil eben Wahrheit und Liebe Menschen verändert und Christus ähnlich macht. Und das Ganze geht weiter in den Versen 5 und 6, wo es noch konkreter wird. Wie sieht er das denn jetzt ganz genau an ihrem Leben? Was tun diese Leute, damit Johannes so erstaunt und begeistert ist? Schaut mal mit mir hinein, Verse 5 und 6. Und nun bitte ich dich, Herrin, nicht, als ob ich dir ein neues Gebot schreiben würde, sondern das, was wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben sollen. Und das ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dieser Übergang und nun verknüpft das Ganze. In der Wahrheit wandeln und nun, Verse 5 und 6, wie geschieht das Ganze praktisch? Das Wandeln der Wahrheit, das korrespondiert mit dem Halten von Geboten. Vers 4 macht konkret deutlich, es geht um ein altes Gebot, das von Anfang an da war. Und denkt mal mit mir über den Missionsbefehl nach. Eins der bekanntesten Texte im Neuen Testament, ne, zitieren wir immer wieder, oft auch bei Taufen und so weiter oder sonst. Matthäus 28, was steht nochmal im Missionsbefehl? Was sagt Jesus, ist fundamental zu seinen Jüngern? Übrigens, bevor ich in den Himmel auffahre, das nehmt euch nochmal mit. Geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und was dann? Lehrt sie, alles zu bewahren, also darin zu wandeln, darin zu leben, was ich euch geboten habe. Nicht, was ich noch euch irgendwann mal gebieten werde, sondern was ich euch geboten habe. Siehe, ich bin bei euch bis an das Ende aller Tage. Die Gemeinde Gottes, die braucht keine neuen Offenbarungen, die braucht auch keine besonderen, tollen Mechanismen dieser Welt, ein bisschen besseres Marketing oder sonst was. Was die Gemeinde braucht, ist Menschen, die den Herrn der Wahrheit und der Liebe so sehr lieben, dass sie wahrhaftig danach streben, seine Gebote zu halten. Und das entwickelt Strahlkraft. Das entwickelt Strahlkraft nach außen, dass ein Johannes sagt, wow, ich muss euch das einfach mal sagen, es begeistert mich zu sehen, wie ihr im Gebot Gottes wandelt. Dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Geistliche Reife, ihr Lieben, ist nicht ein ständiges neue Ideen bekommen oder irgendwie fromm aussehen, so nach außen hin, sondern es ist ein von innen heraus erfüllt sein von Liebe und Wahrheit. Und zwar konkret gezeigt im Leben gemäß der Gebote, die Jesus gegeben hat von Anfang an. Hier ist wieder diese Verknüpfung von Liebe und Wahrheit. Wenn ihr mal in Vers 6 schaut, dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Es heißt wieder wandeln, so wie vorher in der Wahrheit wandeln, jetzt in der Liebe wandeln. Du kannst nicht in der Wahrheit sein ohne in der Liebe, noch in der Liebe ohne in der Wahrheit. Es ist letztendlich, es sind die zwei Seiten der gleichen Medaille. Und es wird daran deutlich, dass diese Begriffe beide praktisch sind im christlichen Glauben. Es sind keine abstrakten Begriffe, die man einfach nur so in irgendeinem philosophischen griechischen Debattierclub sich um die Ohren werfen kann. Liebe ist nicht nur Gefühl, sondern es ist das Befolgen von Geboten. Wahrheit ist nicht nur Denken, sondern Handeln. Wenn wir die Verse 5 und 6 nochmal im Zusammenhang lesen, dann stellen wir aber was ganz Interessantes fest über diese Gebote. Schaut mal her. Und nun bitte ich dich, Frau, nicht, als ob ich dir ein neues Gebot schreibe, Singular, sondern dass wir von das, was wir von Anfang an gehört haben, dass wir einander lieben sollen. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten im Plural wandeln. Dies ist das Gebot, Singular, wie ihr von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Was Johannes hier ausdrückt, ist exakt das, was Jesus im sogenannten Doppelgebot der Liebe ausspricht. Wisst ihr noch, als Jesus gefragt wird, was das größte Gebot ist? Und er fasst letztendlich das ganze Gesetz zusammen als liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Er sagt, daran hängt das ganze Gesetz und die Propheten in Matthäus 22, Vers 40. Das ganze Gesetz und die Propheten, in anderen Worten, alles, was das Alte Testament bereits gelehrt hat, kann zusammengefasst werden in Liebe. Und das seht ihr von Anfang an, was das Gebot, was von Anfang an da war, meint nicht einfach nur von Anfang, als Jesus seinen Dienst begonnen hat oder vom Anfang der Gemeinde, kurz vor Himmelfahrt oder mit Himmelfahrt oder dann mit Pfingsten oder so, sondern was hier gemeint ist, ist das, was von Anfang schon immer da war, was Gott schon von Anfang an in diese Schöpfung hineingelegt und auch von seinen Geschöpfen gefordert hat. Johannes sagt es in seinem ersten Brief so, Kapitel 3, 11 und 12. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Wenn wir das jetzt bedenken, das klingt irgendwie merkwürdig. Halt mal, sagt der Prediger jetzt hier gerade, dass Christus nichts Neues gebracht hat? Sagt er jetzt gerade allen Ernstes, dass Altes Testament und Neues Testament unterm Strich das Gleiche ist? Und sagt er gerade, dass hier die Christen aufgefordert werden und daran gesehen werden, dass sie das Gesetz halten? Das klingt doch irgendwie gar nicht mehr nach Evangelium, kann das sein? Das klingt doch jetzt irgendwie nach Judentum. Muss man den Galaterbrief mal zitieren oder was? Ist das ein anderes Evangelium, was der hier bringt? Nein, seht ihr, der Punkt der Bibel ist, nicht zu sagen, dass Christus, als er kam, auf einmal irgendwie völlig neue Spielregeln gebracht hätte, so als ob es Gott gar nicht mehr darum ging, was ihm mal früher wichtig war. Ah, das hat nicht geklappt oder sonst was. Ja, da machen wir jetzt mal andere Dinge. Der Unterschied zwischen alter Bund und neuer Bund ist, dass im alten Bund das Gesetz das ist, was du hast tun sollen aus eigener Kraft und du bist daran gescheitert und gescheitert und gescheitert. Und wisst ihr, was Christus getan hat, als er kam? Erstens, er hat uns unsere Gesetzlosigkeit genommen und hat sie ans Kreuz getragen. Und zweitens, er hat nach der Himmelfahrt seinen Geist gesandt in unsere Herzen, der uns kräftigt und stärkt, genau was zu tun. Schaut mal mit mir die Verheißung in Hesekiel 36 an, 26 und 27. Gott spricht über den neuen Bund, über das Evangelium, über das, was Jesus gebracht hat. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde bewirken, was? Dass ihr meine Satzungen haltet, darin wandelt, meine Rechte bewahrt und sie tut. Welcher Unterschied macht Jesus? Er hat uns geliebt bis in den Tod, um uns frei zu machen von unserer Lieblosigkeit, um uns ein Vorbild zu geben in hingebungsvoller Liebe und uns zu beschenken mit seinem Geist der Liebe. Die Liebe, die Gebote hält. Und schaut mal, genau das sagt Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. In der Wahrheit und der Liebe des Evangeliums zu leben, ist nicht einfach nur so ein Bestandteil des christlichen Glaubens. Es ist das gesamte Christentum. Was das Evangelium tut, wovon es dich frei macht und womit es dich beschenkt aus Gnade, das ist Christsein. Und es kann nicht getrennt werden von dem Streben nach Wahrheit und dem Leben in Liebe. Das ist der Anspruch Gottes, der gleichzeitig in Christus zum Zuspruch wird. Ich mache das in euch. Ich verändere euch und ich komme schon mit euch an mein Ziel, sagt Gott. Aber die Frage ist jetzt, das kann man jetzt alles so schön sagen, was heißt denn das eigentlich ganz praktisch? Und ich habe für euch jetzt meine ganze Palette an Beispielen dabei, die euch hoffentlich zeigen und sagen, dass ihr keine Ausrede habt, wenn ihr heimkommt, die Gebote Gottes zu halten, um zu lieben, okay? Schaut mal, Gott. Das ist das Erste, was sagt uns Gott schon immer und immer wieder. Zum Beispiel Johannes 14, Vers 15 spricht Jesus, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Also wenn du Gott lieben willst, dann muss für dich ganz klar und wichtig sein als Christ, das geht nicht nur einfach darin, dass ich mich da emotional reinsteige und das immer wieder sage, ich will dich lieben, ich will dich lieben, ich will dich lieben. So, und wenn du Gott lieben willst, dann sag es ganz praktisch, indem du sagst, Gott, ich will deine Gebote ernst nehmen. Was du sagst, das will ich auch wirklich tun. Lehre mich deine Wege, damit ich darin wandle. Okay, wie schaut es mit dem Ehepartner aus? Ehemänner. Paulus sagt wortwörtlich, Kapitel 5, in Epheser 5, 25, 27, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Versammlung geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Warum hat er das alles getan? Damit er die Versammlung heiligt, sich reinigt, damit sie verherrlicht dargestellt wird. Wie liebst du als Mann deine Frau? Indem du dich ihr hingibst und bereit bist, dich aufzugeben. Christus ist bis in den Tod gegangen. Du musst aller Wahrscheinlichkeit nicht sterben. Aber vielleicht musst du so manches, was dir in deinem Leben so kostbar und teuer ist, Bundesliga am Abend oder wie auch immer, opfern, damit du auch Zeit für deine Frau hast. Und, ob du willst oder nicht, Christus hat seine Liebe darin gezeigt, dass er sie geheiligt hat. Du hast einen Auftrag, deine Frau zu lieben, heißt dieses Gebot zu halten, nämlich dich in sie zu investieren, damit sie herrlich werde, so wie die Braut Christi. Ihr Frauen, was heißt es, eure Männer zu lieben? Titus 2, 3 bis 5. Die alten Frauen sollen die Jungfrauen unterweisen, ihre Männer zu lieben und ihre Kinder zu lieben. Und wie soll das Ganze geschehen? Naja, indem sie besonnen, keusch und mit häuslichen Arbeiten beschäftigt leben, gütig sind und sich den eigenen Männern unterordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Ganz praktisch. Gar nicht so kompliziert. Übrigens, unterordnen meint wirklich buchstäblich genau das, was da steht, auch wenn wir das heute oft nicht annehmen wollen oder glauben wollen. Bist du bereit, dich deinem Mann hinzugeben, indem du besonnen, keusch und häuslich beschäftigt bist, gütig, barmherzig, nicht zänkisch und auch bereit, seine Führungsautorität anzunehmen. Die Gemeinde liebt einander, wie ich euch geliebt habe, sagt Christus in Johannes 13, 34. Und dann sagt der Paulus in Galater 6, Vers 2, tragt einander die Lasten. Und so erfüllt ihr das Gesetz Christi. Oder in Epheser 4 heißt es, dass wir einander in Liebe ertragen sollen. Was heißt es ganz praktisch, dein Bruder, deine Schwester neben dir zu lieben? Indem du diese Gebote hältst, indem du sie erträgst. Und nicht nur, dass du sie erträgst, sondern dass du auch ihre Lasten mitträgst. Und dass du bereit bist, durch deinen Wandel ihnen zum Vorbild und zum Zeugnis zu werden. Was ist mit deinem Nächsten? Ihr kennt die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die muss ich euch jetzt hier nicht zitieren. Aber Jakobus sagt uns in Kapitel 2, Vers 16, wenn jemand einfach nur sagt, geh in Frieden, wärmt euch, sättigt euch und er ist nicht bereit, einem Bettelnden, einem Hilfsbedürftigen das zu geben, was er am Leibe braucht, dann nützen seine Worte nichts. Ich muss aufpassen, was ich sage, aber für mich das Unwort überhaupt ist Solidarität. Mich nervt dieses Wort, weil es so oft einfach nur eine Ausrede ist für, ich habe keine Lust, aktiv zu werden. Und so oft, wie viele Menschen rühmen sich mit ihrer Solidarität und machen irgendwelche Instagram- und Twitter-Einträge oder WhatsApp-Status und so. Ich stehe mit so und so, aber halt nur in WhatsApp, im echten Leben nicht. Solidarität ist keine Nächstenliebe, es braucht mehr. Es braucht tatkräftige Nächstenliebe. Und was ist mit deinen Feinden? Matthäus 5, Vers 44 sagt euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Römer 12, Vers 21 sagt, lasst dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Wie wird hier Liebe praktisch? Wie wird das Gebot Gottes praktisch? Indem wir segnen, die uns fluchen, indem wir für die beten, die uns verfolgen, indem wir denen Gutes tun, die uns Böses tun. Das ist Christsein in seinem Gesamten. Und das alles, so schön das auch klingt, ist stark umfochten. Und das ist der letzte Punkt, den ich mit euch anschauen möchte. Die letzten Verse. Wie kann diese Liebe zerstört werden? Vers 7 und folgende. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Das ist der Verführer. Und das ist der Antichrist. Johannes warnt hier, nachdem er jetzt so positiv geredet hat, ihr Lieben, es geht nicht nur darum, dass ihr danach strebt, in Liebe und Wahrheit zu leben, sondern dass ihr euch bewusst macht, dass es etwas gibt, was Todfeind, Erzfeind für Liebe und Wahrheit ist. Und er benennt es hier als Verführung, als den Geist des Antichristen, Christen, der was nicht bekennt, Christus kommend im Fleisch. Hiermit ist gemeint eben Christus in dem, was er wortwörtlich getan hat, als er auf die Erde kam, als er unter uns lebte, als er starb, als er auferstand, als er auffuhr und auch was er jetzt tut, leibhaftig. Als hoher Priester vor dem Thron Gottes. Und das, was er tun wird, wenn er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Seht ihr, was hier Johannes sagt, ist nicht, Obacht, es werden mal eines Tages Atheisten kommen, die sagen, das wird es alles gar nicht mehr geben. Er redet hier von scheinfrommer religiöser Verführung, die Christus bekennt, aber nicht so, wie er wirklich ist. Was von Christsein redet, aber in Wahrheit antichristlich ist, die nicht versucht, euch euren Glauben auszureden, sondern euch abzuwenden, zu verführen zu etwas anderem, zu eigenen Lehren. Und er hat hier eine klare Aufforderung, die darauf folgt. Und zwar sagt er hier, gebt Acht, Vers 8, auf euch selbst, damit wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Für Johannes ist klar, dass diese Verführung, dass Irrlehre nicht einfach nur irgendwie so ein bisschen eine andere Wahrheit oder so ist. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, jeder hat seine Wahrheit. Sondern das Gegenteil von Wahrheit ist Lüge. Und damit auch das Gegenteil von Liebe. Und damit auch das Gegenteil von dem, wofür er sein ganzes Leben eingesetzt hat, als er ein Diener des Evangeliums war. Er hat sein Leben eingesetzt, damit Menschen in Jesus Wahrheit und Liebe kennenlernen, dadurch verändert werden und das selbst ausstrahlen. Und wenn er hier sagt, gebt Acht, dass ihr das Erarbeitete nicht verliert, dann meint er eigentlich, macht euch deutlich, gebt Acht darauf, dass ihr wirklich echte Christen seid. Und ob ihr echte Christen seid, das zeigt sich darin, dass ihr an dem Prinzip Wahrheit und Liebe festhaltet. Gebt Acht, dass euch das niemand raubt. Vers 9 sagt, jeder, der weitergeht und nicht die Lehre des Christus festhält, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Weitergehen ist nicht Fortschritt für Johannes, sondern ist Abwenden. Und ich möchte diesen Punkt hier nochmal deutlich machen, dass deswegen dieser religiöse Liberalismus, der uns ja viel begegnet und der auch so modern ist und letztendlich überall und immer wieder auch in allen Gemeindeverbänden und sonst wo zum Thema wird, dass das nicht einfach eine andere Form vom gleichen Christentum ist. Lass mich das nochmal klar sagen. Liberales Christsein ist nicht das gleiche Christsein, nur ein bisschen anders. Es ist, wie J. Gresham Machen schon vor 100 Jahren gesagt hat, eine andere Religion. Er schrieb, Zitat, im Buch Christentum und Liberalismus, der moderne Liberalismus ist nicht eine milde Form des Christentums, sondern eine andere Religion. Weil Wahrheit relativiert wird, weil Liebe einfach nur noch in Floskeln der Solidarität verpackt werden. Und deswegen macht Johannes hier deutlich, macht euch das so wichtig in eurem Gemeindeleben, dass das im Zentrum ist und bleibt, dass ihr nach Wahrheit strebt und dass ihr das in Liebe zueinander ausdrückt. Ihr seid eine junge Gemeinde und ihr schart euch vor allen Dingen gerne um diesen Begriff der Wahrheit, aber macht euch deutlich, wenn ihr wirklich in der Wahrheit seid, wird sich das in der Liebe zeigen. Und deswegen ist es so wichtig für euch, dass ihr nicht einfach nur bekannt werdet als die rechtgläubigen Christusgemeindler, sondern auch als die liebenden Christusgemeindler Tübingen. Die Gemeinschaft der Wahrheit und der Liebe. Aber, und das ist ganz interessant, die Verse 10 und 11, Liebe kennt auch ihre Grenzen. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre vom Christus und seiner Wahrheit und seiner Liebe nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht einmal, denn wer ihn grüßt, wird teilhaftig an seinen bösen Werken. Der letzte Punkt, den Johannes hier deutlich macht, ist, es gibt sozusagen Mitarbeiter des Antichristen und mit denen sollt ihr nichts zu schaffen haben. Ihr sollt sie nicht einmal grüßen, und ihr sollt sie nicht in eure Häuser aufnehmen. Was er damit meint, ist nicht, er fordert hier nicht auf, dass man unfreundlich ist oder so, das ist nicht sein Gedanke, sondern was er sagen will, ist, ihr sollt nicht gesehen werden als jene, die partizipieren mit denen, die eigentlich gegen Christus sind und das, was seine wahre Botschaft ist. Ihr sollt denen keine Plattform geben, die nicht empfehlen, verlinken, zitieren, einladen, gemeinsame Sache mit ihnen machen, wo ihr sagt, die stehen nicht auf diesem Fundament vom echten Jesus, gekommen im Fleisch und seiner Botschaft von Wahrheit und Liebe. Hier muss es eine klare Scheidung geben. Die Welt muss sehen, dass Licht und Finsternis nicht vermischt werden können, sondern dass das Licht überall, wo es scheint, die Finsternis austreibt. Damals hieß das Hausöffnen eben mitarbeiten an diesem Missionswerk von diesen, wer auch immer, Leuten, denen die Johannes hier als warnendes Beispiel gibt. Und für uns ist so wichtig, nicht nur, dass wir danach streben zu leben, sondern dass wir auch eben ganz klar uns abgrenzen von dem, was lieblos ist. Dass wir nicht nur nach der Wahrheit streben, sondern uns auch abgrenzen, links wie rechts, von dem, wo wir sagen, das ist nicht mehr in der Wahrheit. Und das kann übrigens sowohl im Liberalismus sein, als auch in der Gesetzlichkeit. Es gibt so manches neue Pharisäertum, das sich besonders christlich schimpft, aber man sieht an ihren Werken, dass die Wahrheit nicht da ist, weil sie nicht in Liebe praktisch wird. Und so kann man das Ganze zusammenfassen als ein Festhalten an Christus, ein Wachsambleiben und als ein Grenzenziehen. Und Johannes endet so diesen Brief, der so gedrängt ist von dieser Kernbotschaft, die er damals am letzten Mal gehört hat und sein ganzes Leben bewegt hat. Und er schreibt in den Versen 12 und 13, obwohl ich euch so vieles mehr schreiben wollen würde, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen, euch von Angesicht zu sehen, so mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Wahrheit will gelebt werden, Liebe will geteilt werden und dazu braucht es Begegnung. Und Johannes sagt, ich will euch deswegen von dem Ganzen nicht nur schreiben, sondern ich will es mit euch erleben. Und deswegen möchte ich auch euch diese Einladung geben als Gemeinde. Nutzt die Möglichkeit, zusammenzukommen, einander mit Wahrheit und Liebe zu begegnen, die Wahrheit Christi weiterzugeben, die Liebe Jesu vorzuleben. Und ihr werdet feststellen, dass das gemeinsam eure Freude, wie es hier heißt, völlig machen wird. Lasst uns beten. Vater, wir preisen dich für dein Wort der Wahrheit. Wir danken dir dafür, dass Wahrheit und Liebe so wichtig sind, weil du Wahrheit und Liebe bist und dass du uns schenkst Wahrheit und Liebe im Evangelium und dass du bewirkst in uns Wahrheit und Liebe durch deinen Geist. Und Herr, schenk uns, dass wir das praktisch werden lassen, dadurch, dass wir dein Wort ernst nehmen und dass wir auch deine Gebote halten und so Liebe leben. Und Herr, mach uns deutlich, dass wir in einer Welt leben, die angefochten ist, wo das bekämpft wird. Mach uns deutlich, dass es so viel gibt, was sich christlich nennt, aber nicht Christus in sich trägt. Dass Liebe bezeugt, aber Liebe nicht lebt. Und schenk uns, dass wir auch da wirklich klare Kante zeigen, wo notwendig. Gib uns die Weisheit auch zu unterscheiden, Herr. Und schenk es uns, dass wir wirklich das hier ganz praktisch erleben dürfen. Ich bete für diese Gemeinde, dass sie in Wahrheit und Liebe gegründet sein darf, dass sie gedrängt sein darf, dass sie so trieft vor Wahrheit und Liebe, dass es wirklich eine Spur hinterlässt, im wahrsten Sinne des Wortes, wo auch immer sie hingehen. Lass sie ein Licht sein füreinander, aber auch für diese Welt, damit die Freude vollkommen werde. Amen.